Willy van der Kerkhoff, abertura pela ponta, outro cruzamento na Ninga!
Alle haben lange Haare, alle flattern die Haare so hinterher, aber der Geilste ist der Typ, der am Rand da steht. Unglaublich, Wahnsinn.
Ernst Happel war ein Diktator, aber es hat niemand, nur Mu oder Messi-Song dran.
Ich sag mal, ich behaupte jetzt das Gegenteil, weil er ist der Liebling meiner Kinder gewesen.
Ich bin ein Happel-Jünger, das sage ich immer.
Und natürlich ist der Name Hans Krankl mir auch weiterhin präsent.
Ausverkaufte Stadien, ein Wahnsinn. Und der Schiedsrichter gibt es doch nicht.
Südamerikanischer Lifestyle war das.
Ich würde dann sagen, nichts ist scheiße als Platz 2.
Mit Recht würdet ihr jetzt sagen, naja, Moment, das Finale, das hat man doch schon. Den Showdown von Sportradio 360 zwischen Ernst Happel und Cesar Luis Menotti. Was soll jetzt noch kommen? Zum Glück waren beide danach ja noch mehrere Jahre aktiv und genau das kommt jetzt mit Weggefährten von damals, mit Weggefährten, die Ernst Happel vor allen Dingen ja, verehrt teilweise haben. Anders kann man es nicht sagen. Und auch noch mit einer wunderbaren Einschätzung des besten Spielers der WM 1978, wer genau aufgepasst hat, in der letzten Folge. Hans Krankl hat ihn dazu geadelt, Mario Kempes nämlich. Das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Mein Name ist Jens Hobe, ich bin der Producer von Sportradio 360 und das ist der Showdown. Die letzte Episode der ersten Staffel. Happel vs. Menotti und das Endspiel der 11. Fußballweltmeisterschaft 1978 in Argentinien.
Die beiden sind nicht die einzigen, die wir in unserem Epilog noch würdigen wollen. Und bei uns leitet sich Epilog eindeutig von episch ab.
Zunächst einmal geht eine Ära zu Ende. Helmut Schön, seit 1964 Bundestrainer, verabschiedet sich von der deutschen Nationalelf. Weltmeister 1974, Europameister 1972, Vize-Weltmeister 1966, dazwischen die WM in Mexiko mit den historischen Matches gegen England, 3-2 nach 0-2 Rückstand und Italien. Udo Jürgens trifft hier den richtigen Ton.
Deiner Stelle stehen. Der Mann mit der Mütze geht nach Haus. Die lange Zeit des Langen, sie ist aus. Der Mann mit der Mütze geht nach Haus. Und unsere Achtung nimmt er mit und unseren Applaus.
Ich habe Bayer nach Bernd Bayer nachgelesen, die Biografie, die super ist. Ich habe von Schön gibt es ja auch ein paar Sequenzen. Der hat allerdings mehr über sich geredet in diesem sehr speziellen Dresdner Ton, den er gehabt hat. Also man hat so ein Gefühl für die Tonart dann auch, wenn man ihn nachhört. Offenbar ein sehr, sehr sensibler Mensch, der Probleme hatte, den Leuten auch zu sagen, ihr seid nicht nominiert für diese Mannschaft. Das hat mich, muss ich sagen, persönlich für den immer sehr eingenommen. So diese Gefühligkeit, weil ich das selber in mir auch so ein bisschen habe, so harmoniesüchtig, also harmoniebedürftig zu sein, das verbinde ich mit dem, mit der Person Schön jetzt. Ne? Wenn du jetzt nach der sportlichen Leistung fragst, da hast du total recht. Ja, das war 72, jährt sich jetzt die große der Gewinn der Europameisterschaft. In Verbindung mit 72 überhaupt, mit der fantastischen Zeit, wo alle irgendwie geflogen haben und wo alles bunt war und alles Aufbruch war und Willy Brandt und Demokratiewagen, das ist die Gesamtzeit und dann diese unfassbare Mannschaft. Und danach war es dann, ja, das war die Zeit, wo Gerd Müller auch nie so revolutionär aussah wie damals. Also der sah damals wirklich aus wie ein spanischer Torero oder ein Freiheitskämpfer, wie auch immer man sagen würde, mit dem Schnauzbart, auch in längeren Haaren. Kurz danach schon Vollbart und danach irgendwann wirklich so eine Sparkassen-Mitarbeiterfrisur. Ja. Das ist auch interessant. Also 78 sah Gerd Müller viel, viel spießiger aus als 72. Es ist faszinierend, wenn man so diese Panini-Bilder oder die Bergmann-Bilder nebeneinander legt. Und so ein bisschen ist es auch bei Schön so, klar, die große Zeit 72, von der die aber natürlich auch alle noch leben. Ne? Das ist einmal, du hast einmal den Leuten gezeigt, boah, Wahnsinn, wie toll es ist. Und danach wird es weniger. 74 war ein Erfolg, der auch glücklich war, auch im Finale glücklich war, ja? Mit natürlich Beckenbauer, mit dieser Revolution in Malente. Und danach ging es dann auch wenig runter, 76 die EM nicht gewonnen. Und 78 natürlich verheerende WM gespielt, das ist klar. Aber das ist übrigens auch so, wenn wir so eine Bilanz ziehen, oder wenn du sagst, wie siehst du Schön? Also als Person fand ich ihn berührend. Ich glaube, der ist danach auch, ich glaube, er ist dement geworden. Sie hat, glaube ich, ein ziemlich heftiges Ende gehabt. Also was ich über ihn gelesen habe, hat mich dann auch immer mehr berührt. Aber es gibt ganz, ganz viele Leute, die sagen, dass das ein guter Typ war, der Leute nicht irgendwie verprellt hat oder sowas. Und natürlich ein völlig anderer Typ als der, natürlich sehr charmante, aber trotzdem selbstdarstellerische Seppel Herberger, ne? Der sehr lange über das geredet hat, über seine zahlreichen Tagebucheinträge und so. Ne? Aber ich glaube, dass man trotzdem, wenn man jemanden natürlich so einen Fußballtrainer beschreibt und an einen Moment, sozusagen mit einem Moment in Verbindung bringt, dann ist es wahrscheinlich bei Schön 72 die Mannschaft, die toll war. Genauso übrigens wie bei Jogi Löw natürlich 2014. Deswegen fand ich die Diskussion, wir wollen jetzt nicht über Löw reden, aber so danach, ich fand, für mich ist Jogi Löw jemand, der 2014 die WM in Brasilien mit seiner Mannschaft geholt hat, Halbfinale 7:1 gewonnen, ein sporthistorischer Moment, ja. Und ich habe total verstanden, dass die ganz lange an dem festhalten und gucken, ob noch, weil das ist wirklich carte blanche, die du hast. Du hast etwas geschaffen, was unwiederbringlich ist. Ich habe das Glück gehabt, damals im Finale dabei zu sein. Und man sieht es dann, man merkt so diese Stimmung, die das hat, und man spürt in dem Moment, du bist jetzt bei etwas Historischem dabei. Und Jogi Löw hat das übrigens auch charakterlich, finde ich. Da ist er, glaube ich, dem Helmut Schön gar nicht weit entfernt. Ist, glaube ich, auch eher ein Harmoniemensch, der auch Mühe gehabt hat, jemandem zu sagen, das geht jetzt nicht oder so. Also das glaube ich, bei Schön, so würde ich sagen, wenn ich bilanziere, die Person finde ich sehr ansprechend, was ich von ihr weiß. Sportlich der große Moment Anfang der 70er und danach ging es dann wirklich langsam bergab, das stimmt, ja.
Die WM 1978 hat bei Helmut Schön wohl ein paar Wunden hinterlassen. Aus dem Ausland kommen jedenfalls kritische Anmerkungen, wie etwa von France Soir. Helmut Schön hat den jungen Spielern Abramczyk und Dieter Müller nicht wirklich Vertrauen geschenkt und sie nur unter ungünstigen Umständen aufs Feld geschickt. Diese Jungen haben sich nie adoptiert gefühlt, sondern nur toleriert. Schön hinterlässt seinem Nachfolger Jupp Derwall ein schweres Erbe.
Was soll man dann erst zu Mario Kempes sagen? Der spielt zwar noch ein paar Jahre auf höchstem Niveau, etwa in Spanien beim FC Valencia oder in Argentinien bei River Plate und ist auch bei der WM 1982 am Start, aber Kempes landet dann 1986 halt auch auf der Hohen Warte, beim First Vienna Football Club und damit in den Klauen von Alfred Tata.
Zu der Phase wurde nach 82 Kempes verletzt. Und er hat einem Verein gehört. Und konnte aber nach Ablauf des Vertrages, nicht so wie bei mir, weil es eben noch nicht Bosman gegeben hat, zu einem nächsten Verein gehen. Das war damals Valencia und der wurde einfach verliehen zu einem Zweitliga-Club. Mhm. Weil eben seine Verletzung war und weil sie nicht mehr auf ihn gezählt haben. Das muss man sich vorstellen. 5 Jahre nachdem du bester Spieler der Welt bist, interessiert sich der Verein für dich nicht mehr, weil halt es Gründe gibt, die an den Haaren herbeigezogen waren. So, dann hat es einen Manager gegeben, Pepe Schulz, ein Österreicher, der hat das erfahren und hat mit Kempes Kontakt aufgenommen, hat gesagt, du, vielleicht kommst du nach Österreich, hat ihm das schmackhaft gemacht und nachdem Mario in Spanien kein Land mehr gesehen hat, hat er gesagt, gut, dann gehe ich nach Österreich. Und dann ist dieser Transfer im Winter 86 über die Bühne gegangen und das war natürlich wie eine Bombe, die eingeschlagen hat in Österreich, das konnte sich keiner vorstellen, dass der Weltmeister 78 plötzlich auf der Hohen Warte einläuft.
Warum hat das so gut funktioniert mit dem Weltmeister und dem Tata Alfred?
Da muss man wissen, er war eine halbe Saison vor mir bei der Wiener. Er ist schon im Winter 86 gekommen und ich bin 86 zur Wiener gekommen. So, Vorstellung der Mannschaft, Mario mit seinem Leiberl, ich mit meinem Leiberl, kommt ein Journalist mit einem Fotoapparat und sagt zu Mario, Mario, Foto bitte. Und Mario sagt, Sie, Freddy, hat mich hergewunken, dieses Foto habe ich zu Hause noch. Stehen wir nebeneinander, jeder hat einen Ball und dann durfte er ein Foto machen. Frag mich nicht, warum.
Hat einfach,
ja,
einfach gepasst. Hast du Spanisch gesprochen oder wie habt ihr euch zu Beginn, weil da ist er nicht als deutsch sprechender Argentinier nach Wien gekommen.
Ja, ich habe versucht, Spanisch zu lernen. Mhm. Die wichtigsten Ausdrücke, atrás, also hinter dir und solche Sachen. Fuera, das Übliche, damit man auf dem Feld kommunizieren kann. Ein Umstand ist noch dazugekommen. Seine Frau, die Maria Vicenza oder Mavi abgekürzt, die ist oft mit den Kindern auch beim Training gewesen. Die hatte 3 Kinder, 2 Töchter, einen Sohn. Und die haben da oft eben gespielt auf der hohen Warte, während das Training war. Und die Mavi ist eines Tages, wie ich selber gekommen bin, zerschließen, weil ich war damals auch ein seltsamer Vogel, vorsichtig formuliert. Entschuldigung, die hat schnell Deutsch gekonnt übrigens. Ich würde dich gern zum Essen einladen. Hat mich die Frau von Mario eingeladen zum Essen. Und dann bin ich eben mit Mario einmal mitgefahren und da haben wir dann gegessen. Und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben ein Tiramisu bekommen.
Für Mario Kempes gibt es in Österreich nach der Vienna noch 2 weitere Stationen. In St. Pölten und beim Kremser SC. 1996 beendet er seine aktive Karriere, werkelt ein paar Jahre als Trainer, eher erfolglos. Heute lebt Kempes in Florida, arbeitet für einen US-amerikanischen TV-Sender als Experte. Sein Weltmeistercoach
César Luis Menotti bleibt Argentinien als Nationaltrainer bis 1983 erhalten. Die Titelverteidigung 1982 in Spanien, nun schon mit Diego Maradona, gelingt ihm aber nicht. Unvergessen das 0:1 gegen Belgien zum Auftakt. Und die Zwischenrunde, in der die Argentinier gegen Brasilien mit 1:3 und den späteren Weltmeister Italien mit 1:2 verlieren. Maradona wird von Claudio Gentile wie besessen getreten, tritt zurück und fliegt mit einer roten Karte vom Feld.
Javier Cáceres und Kurt Röttgen haben für das WM-Buch der SZ Mitte der 2000er Jahre mit Menotti gesprochen. Maradona war in diesem Interview ein großes Thema.
Frage: Der größte Abenteurer des Fußballs war wohl Diego Maradona, oder?
Antwort Menotti: Es gibt 4 Könige. Di Stefano, der leider nie bei einer WM gespielt hat, Pelé, Cruyff, Maradona. Beckenbauer war der größtmögliche Ausdruck von Schönheit im Fußball. Seine Qualität, seine Präsenz, alles einmalig. Aber Innenverteidiger kann man nicht mit Stürmern vergleichen.
Frage: Sie holten Maradona schon als 17-Jährigen in die Nationalelf. Warum wurde er drogenabhängig?
Menotti: Er hat schnell einen irrsinnigen Grad der Vergötterung erlangt. Die Mächtigen haben ihn glauben lassen, er sei einer von ihnen. Dabei haben sie ihn nur für ihre Interessen benutzt. Niemand hat diesen Jungen beschützt, der nichts anderes wollte und konnte, als Fußball zu spielen. Er kam an Orte, die für ihn eigentlich unerreichbar waren. Ich will keine Verantwortung von Maradona nehmen. Er hat seinen Anteil an der Entwicklung. Aber deshalb ist nicht weniger wahr, dass die Geschäftswelt ihn verbrannt hat. Sie haben ihn in Italien gesperrt, mit seinem Drogenproblem allein gelassen, sie haben ihn getötet.
Menotti geht zum FC Barcelona, bleibt dort nicht einmal 2 Jahre. Bis zum Ende seiner Trainerkarriere im Jahr 2008 wird der Weltmeister Station in seiner Heimat Argentinien, in Uruguay, in Mexiko, noch einmal in Spanien bei Atletico Madrid oder in Italien bei Sampdoria Genua gemacht haben. Nicht nur seinen Gegenspieler vom WM-Finale 1978, sondern auch den größten Fußball aller Zeiten hat Menotti jedenfalls überlebt.
Ernst Happel wird nach der WM in Argentinien sehr lange keine Nationalelf mehr coachen. Das Engagement 1982 beim österreichischen Fußballverband scheitert am Votum des DFB, weil Happel gleichzeitig beim Hamburger SV als Trainer beschäftigt ist und dort nach 1970 im Jahr 1983 ein zweites Mal den Europapokal der Landesmeister holt. Immer noch ohne Trainerdiplom, weshalb sein Engagement beim HSV vom Deutschen Fußballbund beinahe untersagt wird.
Ja, fast wäre auch der Goleador nach Hamburg gekommen.
Der Happel wollte mich haben als Spieler, also bei HSV Trainer.
Ja?
Hat es ein Angebot gegeben an Rapid. Der Happel wollte mich damals haben.
Und was war dann?
Rapid hat mir eine Frage gegeben.
Ja, hätte es dich interessiert?
Hätte
es dich interessiert?
Hätte, sage ich ja. Das kann ich da nicht sagen, wie das damals war. Rapid hat mir eine Frage gegeben, aber damals war er interessiert an mir. Ich habe ihn auch dann später kennengelernt als Teamchef, wie er Teamchef war und ich Rapid-Trainer. Und ich habe zu ihm einen sehr guten Tag gehabt. Ich habe gespürt, dass er mich sehr gern hat, weil er halt auch ein großer Rapidler war und zu ihr Rapidler war. Also das war irgendwie, obwohl ich nicht mit ihm Kontakt gehabt habe, wenn ich mit ihm zusammengekommen bin, habe ich immer ein sehr gutes Einvernehmen gehabt. Das habe ich mit ihm gehabt. Das ist wahrscheinlich ein Rapid.
Hamburg war also nix. Gleich nach der WM 1978 hat sich Hans Krankl aber in seine Traumstadt aufgemacht.
Ich habe das Angebot gehabt dann von Valencia als erstes. Kurz vor der Weltmeisterschaft oder bei der Weltmeisterschaft von Valencia. Und dann ist gekommen das Angebot von Barcelona und das war für mich und ist für mich, das weißt du, jeder der mich kennt, das ist für mich der beste Club der Welt, der größte Club der Welt. Egal wie sie momentan stehen und wie sie momentan sind. Und ich dürfen dort spielen und das ist vor allem. Bei dieser Aussage bleibe ich immer und das ist die schönste und beste Aussage, die es gibt. Was Hollywood ist für einen Fünfscherspieler, ist Barcelona für einen Fußballer. Und für mich ist Barça und Real Madrid, diese zwei spanischen Mannschaften, überstrahlen alles andere in der Welt des Fußballs. Und es gibt neben den beiden noch sehr viele, sehr gute Mannschaften und die absolut das Prädikat an Weltklasse, aber Barça und Real ist das Nonplusultra.
In Hamburg coacht Ernst Happel aber Horst Rubesch. Es entwickelt sich eine Beziehung, die weit über das Sportliche hinausgeht.
So ist das dann. Ich meine, Ernst Happel und ich haben eigentlich immer eine Verbindung gehabt nach den Jahren, wo ich hier weggegangen bin. Er war ja auch derjenige, der eigentlich das in Schuld war, dass ich dann noch zu Lüttich gekommen bin bei Standard. Die Verbindung hat er eigentlich damals hergestellt, weil von Standard da die Anfrage kam über ihn. Und da habe ich gesagt, du, kein Thema. Und da bin ich ja noch 2 Jahre in Lüttich gewesen. Da hat ja diese Verbindung dann eigentlich auch immer gestanden. Und anschließend haben wir eigentlich, frage ich mich, also da hat diese Verbindung ist eigentlich nie abgerissen. Wir waren oft in Österreich in Urlaub, die Kinder waren mit ihm am Berg, ohne dass ich überhaupt da in Innsbruck war. Und dann kam eben nochmal diese Sache Innsbruck zustande. Und danach habe ich dann praktisch mehr oder weniger begleitet, bis er dann eben halt gestorben ist.
Dieter Schatzschneider ist erst nach dem großen Triumph von Athen nach Hamburg gekommen. Er soll Horst Rubesch ersetzen, der spielt jetzt in Lüttich.
Ernst Happel, muss sagen, das war für mich die fieseste Zeit überhaupt, aber dieser Mensch hatte eine natürliche Autorität. Ich weiß gar nicht, ob der wirklich wusste, gegen wen wir damals spielten und wer da spielte, bei dem Gegner zum Beispiel. Taktik gab es überhaupt nicht, stand nur 11 Namen untereinander. Und dann muss ich dir vorstellen, da saß er da so, hatten sie ihm immer was gemacht zum Essen, so Rinderpansen oder was weiß ich, auch so ein österreichisches Gericht. Da saß er dann so da. Und du bist in die Tür gekommen, hast nichts gesehen und diese Tafel stand genau, wenn du hast hier sofort die Tafel gesehen. Und dann bist du schon vorher den Gang lang gegangen und hast gedacht, bitte lass mich da auf die Tafel unter den ersten 11 stehen. Das war schon Psychokrieg für einen. Wenn du da nicht drauf, dann warst du ja enttäuscht, ne? Das ist klar. Jeder wollte unter den ersten 11, hat auch nur die ersten 11 untergeschrieben, mehr war nicht. Und hat er so gegessen. Und er war wirklich ein, von dem hatten sie alle. Wenn er mal ausgeholt hat, dann hat er keine Rücksicht genommen auf Keils oder wie sie alle heißen. Die haben alle Feuer von ihm gekriegt. Bewundernswert, muss ich sagen. Und das hast du gemerkt. Dann hat er nur seinem Ösel gesagt, wenn ich sag mal, Klaus Allos, musstest du denken, der hat die Wahl jetzt bei den Gegnern. Und dann gegessen, Jocko, Dietmar Jakobs, Jocko, naja, spielst gegen Nussorg. Und keiner traute sich, was zu sagen. Nur nichts Verkehrtes sagen. Aber dann war er wild. Da haben wir alle so weggeguckt. So, was meint er denn? Ne? Na Jocko, du spielst gegen den. Das sag. Und wir aber. Ja. Und dann sagte irgendeiner, sagt er, hallo? Na ja, spielst du den Orlovs. So war der. Der war, wenn wir in Frankfurt waren, dann habe ich gedacht, der hat hier oben die Aufstellung drin. Nee, das schimmerte, waren Scheine, dann war die Spielbank da war in der Nähe. Verstehst du? Das war Ernst.
Ja gut, Ernst Happel war immer sehr kurz angebunden. Und ich kann mich erinnern an eine Phase, wo wir 2, 3 Spiele nicht so gut gespielt haben. Und da war wirklich Sand im Getriebe. Und ich bin dann nach dem Training mal zu ihm hin an die Kabinentür geklopft. Und dann hat er gerufen, was ist? Dann habe ich gesagt, Trainer, ich würde mal gerne mit Ihnen reden. Und dann hat er gesagt, wenn du reden willst, musst du Handelsvertreter werden. Und so quasi schleichtig. Also das war eine kurze Ansage und das war dann ein Gespräch. Also das mal dann zu knabbern gehabt, dass er mich so hat runterlaufen lassen. Aber er war so, er hat eine unheimliche Ausstrahlung gehabt, Charisma, Autorität, sensationelles Trainingsprogramm, aber auch ebenso ein Muffel, der nicht groß Gespräche geführt hat. Und er, seine Strategie war auch, die Großen oder die Führungsspieler einfach klein zu halten. Also der Bruno Petzai und ich, wir haben schon ab und zu mal eine vor versammelter Truppe, eine verbraten kriegt von ihm. Und ich denke, seine Strategie war, wenn ich denen sage, wo es lang geht und hier der Chef im Ring bin, dann habe ich mit dem Rest der Truppe auch Ruhe. Das ist zwar die eine Dinge, aber die andere ist, wenn er zwei Führungsspieler, die auf dem Platz Verantwortung übernehmen, eigentlich so runter macht vor versammelter Truppe, tust du dir auch als Führungsspieler schwer, deine Kameraden auf dem Platz zu erreichen, weil die sagen, was willst du? Der Alte hat dich niedergemacht. So geh erstmal vor deine eigenen Tür. Also
ja, einfach hat es Happel seinen Spielern nicht gemacht.
Kurt Gage, ein Freund von mir, hat unter Ernst Happel auch bei Tirol gespielt und hat mir Folgendes erzählt. Abfahrt zum Spiel, im Bus, 13 Uhr. Alle im Bus schon, die Spieler, der Trainer drinnen, Kurt Gager im Stau gestanden, kommt um 12.59 Uhr zum Parkplatz, steht 13 Uhr und 3 Sekunden vor der Tür zum Bus hinein, 3 Sekunden. Der Trainer hat rausgehört und gesagt, Montag zum Training. Hat ihm nicht mitfahren lassen, hat die Tür nicht aufgemacht. Und am Montag, dem Training, hat er sich geholt, den Kurt Gager, der hat müssen bei Höchsttemperaturen mit Trainingsjacke, mit der Windjacke und so weiter Runden rennen, bis er nicht mehr kennen hat. Ernst Happel war ein Diktator, aber es hat niemand, nur Mur der Messi-Song dran.
Oliver Seidler, einer der herausragenden Kommentatoren bei Sky, hat bei Dieter Schatzschneider im Herbst 2020 dann doch nochmal genauer nachgefragt.
Immer, wenn ich mal eine Frage hatte, wirklich jetzt, das, man kann sich das heute ja gar nicht mehr vorstellen. Heute holen die sofort einen Anwalt. Wenn ich mal eine Frage hatte und bin dann so zum Trainer und sage, Trainer, wir müssen mal sprechen, weil ich habe ja vieles nicht verstanden, was die von mir wollten, eigentlich der HSV. Und mich war dieser Trainer, sprechen. Hat er so runtergeguckt, so, hau die in Schnee. Ich war denen völlig egal. Ob ich da war oder du hättest auch irgendwas hinsetzen können für mich. Das war ihm alles so egal. Es gab ja bei uns so, beim HSV, die Trainerkabine war auch unten und da durfte nur einer rein. Das war kein Uli Stein, kein Jakobs, alle Großen, die da durfte keiner rein. Nur einer, Felix. Und das war ja gespickt mit. Und Felix, das habe ich da beim HSV gelernt, dass das Beste ist, was man überhaupt machen kann als Trainer. Du kannst viel Verantwortung oder du musst viel Verantwortung der Mannschaft übertragen. Nicht meinen, du bist es. Nein, die Mannschaft ist es. Und ich wäre auch gerne mal reingegangen, weil ich ein Problem hatte. Und dann machte immer so einen kleinen Spalt, machte immer der Zeugwart aus, der hieß Emil. Und wenn er sagte, Ernst schrie von hinten, weil sie gerade Karten spielten, sagte er, wer ist er? Dann sagte er, Magath. Rein. Und ich habe einmal geklopft, es war. Und er sagte, aber wieder, wer ist er? Schatzschneider. Hat er so gemacht, der die Tür zugemacht hat. Da war für mich klar, hier kommst du nicht rein. Einmal sprechen mit Ernst Happel, ging nicht. Es ging nicht.
Die Qualitäten des Trainers Ernst Happel also? Unbestritten.
Wenn du ein guter Trainer bist, dann musst du deine Leute da draußen haben. Da braucht kein großes Gerede, ein Wort reicht, dies und das alles. Der Magath hat bei uns alles bestimmt. Ob wir pressen mussten, und pressen hieß damals Libero auflösen, hin zum Mann. Manndeckung, brutal. Oder ob wir nur kontern wollten oder so ein bisschen mitspielen, mal sehen, wie die sich vorbereiten. Das war alles. Hat alles Magath bestimmt. Doch nicht Ernst Happel. Macht er ja gar keine Lust zu sowas. Also, er war der Meinung, wenn ich auf dem Platz bin, Happel, und pfeife da rein, dann bist du mein Mann. Und wenn du das nicht erfüllen kannst, dann hau ab. Und so war es auch. Wenn der Schiri auf den Platz geht, bist du mein Mann. Bedenkenlos. Aber ich sage dir, enttäusch mich nicht. Verstehst du? Das war auch so Trainingslager. Ich war wirklich einer, wenn er gesagt hat, 11 Uhr im Bett, dann bin ich um 11 ins Bett gegangen. Ich gesagt, was ist denn hier los? Wache auf, 2 Uhr morgens, da sitzt der Kais, Mangel und Happel schön beim Shoppen. Um 2 Uhr morgens. Und ich in die Jungs hänge oben mit Wutke rum. Das war natürlich danach sofort beendet, nach dieser Aktion von den dreien. Ja? Aber ich muss auch eins sagen, das ist das, die haben bis 2 Uhr Wein getrunken. Und wenn morgens um 7 der Lauf war über 6 Kilometer, dann war ich nicht Erster, sondern Letzter und die beiden waren Erster. Das ist der Unterschied. Und so macht man's. Du kennst nachher deine Leute und du weißt, mit wem kannst du es machen. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich wollte gerne dazugehören. Ja, ich mache 2 Tore, komme rein und wir spielen Kreis. Das berühmte Gammeleck. Und es gab A, B und C Kreis. Ja, C war Ersatztorhüter Nummer 3, 4. Ich komme rein, ich sage, Leute, fang an. Ich gehe freiwillig in die Mitte. Und die standen so da. Magath, Kreis, alle die Großen. Ich sage, ja, fang an, ich gehe in die Mitte, Leute. Ernst gab. Sieht mich. Oh, im A-Kreis. Oh, und so. Raum, weg auf dem Nebenplatz. Und dann musste ich 1,5 Stunden. 100 schnell, 50 locker. Ohne Pause, 1,5 Stunden. So, damit ich es kapiere, jede Woche am Montag nach dem Spiel rein. Verstehst du das Ganze? Und dann hat er gesagt, ich will gar nicht mehr in B-Kreis, ich gehe gleich in C-Kreis, dann gehöre ich hin. Happel hat eine andere Schule gehabt und ich fand die genial, weil der hat ja auch einen Beckenbauer, einen Cruyff und wen der alles bedient hat, Maradona, und alle sind ihm gefolgt. Also, und ich fand den spannend. Und im Nachhinein, als wenn du Jahre weg bist, sagst du, boah, was der da gemacht hat, das war ja richtig gut. Also das war wirklich, ich gebe das gerne zu, ich bin ein Happel-Jünger. Das sage ich immer. Ich finde den gut.
1987 geht es für Happel dann zurück nach Österreich. Nach Innsbruck, wo mit den Millionen von Swarovski mit dem FC Tirol noch einmal ganz groß geträumt wird. 2 Meistertitel in 4 Jahren. Okay, da würde man heutzutage vom Patschakhofel auf Knien bis nach Wien rutschen.
In Innsbruck trifft Ernst Happel also auf Hansi Müller und etwas später auch wieder auf Horst Rubesch. Der ehemalige Goalgetter kommt als Co-Trainer.
Dann, wie hat sich das entwickelt? Ich sollte eigentlich, wurde ja in Wolfsburg Trainer und ich hatte gerade meinen Vertrag in Wolfsburg unterschrieben, 2 Jahre vorher war das. Und dann kam die Hand, als ich zu ihm kommen wollte. Und da habe ich gesagt, du, ich habe jetzt 2 Tage vorher, habe ich jetzt in Wolfsburg unterschrieben. Und dann hat er mir klipp und klar gesagt, nee, dann erfüllst du deinen Vertrag und dann kommst du nach den 2 Jahren. Ich denke mal, in vielen Vereinen war es sicherlich auch so, dass man am Anfang die ersten 30, 35 Minuten Aufwärmprogramm gemacht hat, ohne Ball und das hat es bei uns nicht gegeben. Wir haben alles mit dem Ball gemacht. Also ich kann mich erinnern, die einzigen Läufe, die wir gemacht haben im Trainingslager, waren die, dass wir am Ende des Trainingslagers immer einmal 50 Minuten laufen mussten. Natürlich haben wir Sprints gemacht. Natürlich haben wir auch über längere Distanzen mal gelaufen, aber zu 99% war fast alles immer mit dem Ball. Also was bei Ernst sicherlich immer die Herausforderung war, Training abzuliefern, was spielgerecht ist auf der einen Seite und was immer im höchsten Tempo und mit höchster Belastung war. Also wir haben immer im Schnitt 45 Minuten mit höchster Belastung trainiert und wir haben maximal, bei uns war die Trainingseinheit maximal 1 Stunde 10.
Ja, wir haben mal ein Trainingslager gehabt zur Vorbereitung. Das waren 20 oder 25 Trainingseinheiten insgesamt. Da war keine gleiche dabei. Also eine Einheit anders wie die andere und auch Konditionsarbeit immer nur mit dem Ball. Also nicht laufen bis zum Erbrechen und mit, was weiß ich, Medizinbällen oder gar keinen Ball, sondern immer der Fußball am Fuß und auch die Konditionsübungen eben mit Ball gemacht. Und das war dann natürlich für die Spieler eine Freude, so ein interessantes Trainingsprogramm zu haben. Also das war schon sehr außergewöhnlich. In der Form hatte ich das bei keinem anderen Trainer.
Und so schließt sich der Kreis auch zu Mario Kempes und César Luis Menotti.
Ein Beispiel. Wir hatten einen Trainer, der uns unter der Tribüne zum Aufwärmen geschickt hat, mit Medizinbälle. Und da mussten wir die Medizinbälle halten und Häschen hüpfen. Also heute ist das eine gefährliche Körperverletzung. Dafür kommt der Staatsanwalt und du kriegst 3 Jahre. Weil wenn ich dich in die Goschen haue und fliegen die Zähne durch die Gegend, ist das nicht so schlimm wie das. Also das war für ihn gewöhnungsbedürftig und er hat gesagt, unter Minuti hat es kein Training gegeben ohne Ball. Und haben ein paar Übungsformen, die sie trainiert haben und so. Und das war wirklich anders. Minotti war in seiner Zeit, glaube ich, gemeinsam mit Ernst Happel das Nonplusultra auf der Welt, was das Trainerwesen betrifft.
Dass Ernst Happel zu jener Zeit schon schwer krank ist, kann man erst gegen Ende der Innsbruck-Jahre auch aus der Weite erkennen. Für nicht einmal ein ganzes Jahr wird Happel dann doch noch Teamchef in Österreich. Am 14. November 1992 stirbt Ernst Happel in Innsbruck an den Folgen seiner Lungenkrebserkrankung.
Ich hätte gern, wenn du mich jetzt fragst, dann muss ich sagen, ich hätte gern einen Happel als Trainer gehabt. Der Happel war von den Erfolgen her mit Abstand der erfolgreichste österreichische Trainer und wird es auch immer bleiben. Das ist genau dasselbe wie Cordoba. Das Happel bleibt immer und Cordoba bleibt immer. Der Happel war der erfolgreichste österreichische Trainer und den wird keiner einholen. Ich hätte ihn gerne als Trainer gehabt, wir haben leider nicht als Trainer gehabt. Ich kenne 100 Geschichten von Freunden und Spielern, mit denen ich geredet habe. Ich kenne ihn persönlich, habe ihn persönlich kennenlernen dürfen. Ich weiß, dass er mich sehr gern gehabt hat, weil er mit mir über Sachen geredet hat, die ich jetzt nicht erzähle. Eben wie ich ein Trainer war und weil er wollte, dass ich auch ein sehr guter Trainer wäre und ich habe einiges von ihm angenommen, ohne näher darauf einzugehen. Ich hätte ihn gerne als Trainer gehabt, weil dann hätte ich noch mehr gewusst über ihn. Aber das hat sich leider nicht ergeben.
Wie hat Holger Gerz geschrieben, Happel sprach nur, wenn er nicht rauchte. Und weil er eigentlich ununterbrochen rauchte, sprach er wenig.